Popcorn zu mitnehmen und heute wieder mit einem Gast, wie letzte Woche schon angekündigt, haben wir einen ganz, ganz fantastischen Menschen bei uns heute. Er ist Host des tollen Podcasts Gefühlsecht, die Podcast-Show und ihr habt ihn bei uns natürlich auch schon gehört. Hallo Jansi, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Helmut, ja. Liebe Grüße an Vicky, die irgendwo unterwegs ist und natürlich hallo liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, denn den Film, den hast du tatsächlich mitgebracht. Wir haben den schon festgelegt, mehr oder weniger schon vor, ich weiß nicht, vor über einem Jahr kann es sein. Oder war es ja zu der Weihnachtsfolge? Ich weiß es nicht mehr. Der ist auf jeden Fall schon ziemlich lange auf meiner Watchlist. Es geht um den Film Face Off. Also der Titel im Deutschen heißt Im Körper des Feindes, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und ja, da erstmal die Frage, wann hast du denn den das erste Mal gesehen? Ist es quasi so ein Watch noch aus den 90ern oder bist du da erst später drauf gekommen, so wie ich jetzt?
Nee, ich habe den tatsächlich damals, ich will nicht lügen, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich glaube, in den 90ern war ich noch nicht so der Kinofan, Kinogänger. Zumindest habe ich ihn relativ schnell danach irgendwie gesehen. Ich war Videothekengänger damals und ich glaube, ich habe ihn mir aus der Videothek geholt und dann geguckt in den 90ern noch, ja. Also ich habe ihn aber direkt geguckt, ja.
Ja. Ja, ich bin jetzt erst auf ihn aufmerksam geworden. Das Cover kannte ich lustigerweise. Meistens ist es so ein 90er-Ding, diese Cover aus den 90ern. Man kennt die, ne?
Ich glaube auch, das ist so ein 90er-Ding. Also da kannst du, glaube ich, jeden Film nehmen aus den 90ern. Also ob es jetzt so Matrix ist oder wie sie nicht alle heißen.
Oh ja.
Ne? Also das sind schon ikonische Dinger dabei, finde ich.
Ja, absolut. Wir schauen jetzt mal rein. 1997 ist er rausgekommen. 2 Stunden 18, die Spieldauer. Und wir schauen mal direkt in den Cast rein. Und da sind natürlich zwei super prominente Schauspieler dabei. Nämlich John Travolta spielt Sean Archer, Nicolas Cage spielt Castor Troy, Sean Allen als Eve Archer dabei, Alessandro Nivola als Pollux Troy und noch einige andere SchauspielerInnen. Ja, Jansi, worum geht's denn? Ganz kurz zusammengefasst in Im Körper des Feindes, oder wollen wir einfach den englischen Titel sagen?
Also ich wäre Face bei Face Off.
Okay, ja, wir bleiben bei Face Off. Worum geht es denn so im Face Off?
Naja, der Name ist Programm, will ich es mal so nennen, also mehr als der deutsche Titel. Also es geht tatsächlich in diesem Fall um Nicolas Cage und natürlich um John Travolta, das sind die beiden Hauptdarsteller in diesem Film. John Travolta ist ein, ist es ein FBI-Agent? Ich glaube, ne? Ich glaube FBI-Agent und Nicolas Cage und die beiden haben eine sehr lange Beziehung, weil, soll ich spoilern eigentlich?
Also so die Haupthandlung, ich glaube, ich habe jetzt den Trailer tatsächlich nicht geguckt im Vorfeld, aber müssen schon ein bisschen was erzählen müssen wir, glaube ich, schon.
Ja, ich denke auch. Also ich spoiler jetzt mal, für alle, die es nicht wissen wollen, aber tatsächlich bei einem Mordversuch, ja, an John Travolta, ich bleib mal eben bei John Travolta, wird der Sohn getötet von John Travolta und liegt John Travolta. Und dementsprechend ist John Travolta auf einer persönlichen Mission, Nicolas Cage dann zu fangen. Ja, und auch da spoilere ich, es wird ihm gelingen.
Ja, genau. Und warum Face-Off? Ist ein bisschen schwierig zu erklären.
Es ist schwierig zu erklären, ohne zu viel zu verraten. Also es ist dann so, dass wie gesagt eben Castor Troy festgenommen wird, sein Bruder auch. Castor Troy ist tatsächlich so schwer verletzt, dass alle denken, er ist im Koma und wacht halt nie wieder auf.
Ist auch noch nicht zu viel gespoilert. Wir haben nachher noch einen Spoiler-Teil drin, wo wir das vielleicht ein bisschen erklären. Ja, es ist so im Großen und Ganzen die Handlung. Regisseur war John Woo, kennen wir unter anderem natürlich, also da es ja meine Lieblingsreihe ist, von Mission Impossible 2. Ja. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen zu sprechen. Wie stehst du denn zu John Woo?
Es ist sensationell. Also ich finde, er ich habe jetzt The Killer geguckt nochmal, also die Neuverfilmung aus dem letzten Jahr. Und ich bin ein absoluter John Woo-Fan, muss ich sagen. Also ich liebe seine Action.
Ja. Wir gehen da nochmal auf den Stil ein bisschen ein. Ja. Wir schauen mal auf die Bewertungen, die der Film hat und ist auch sehr interessant. Auf Letterboxd hat er eine 3,6, IMDb 7,3, Rotten Tomatoes 93% Tomatometer und 82% Popcornmeter. Jansi, was sagt uns dann das?
Also, dass der Film von den Kritikern höher gelobt wird als vom Publikum, muss ich eher sagen, überrascht mich gerade ein bisschen. Ja?
Ja.
Ich hätte es tatsächlich umgekehrt gedacht. Aber er gehört zur absoluten Crème de la Crème der 90er Jahre, finde ich.
Ja, würde ich auch so sagen. Wir haben ja schon gesagt, zwei Schauspieler sind sehr präsent in dem Film, John Travolta und Nicolas Cage. Bist du denn Fan von den beiden? Also ist es quasi so ein kleines Fest gewesen für dich? Oder hast du einen Favoriten bei beiden?
Ich wäre schon eher bei Nicolas Cage. So persönlich, ja, John Travolta, ich kann mich erinnern, dass das so die Rückkehr, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnern kann, von John Travolta war, wo ich erzählt habe, kann ich mich noch zu Hause erinnern, dass ich mir einen Film mit John Travolta angucke, wo meine Mutter in Schwärmen kam und sagte, ach, den kenne ich noch aus Saturday Night Fever. genau, ich hatte vorher, glaube ich, weiß gar nicht, ob, guck mal, wer da spricht, vorher noch draußen war, ich glaube auch, der war Anfang der 90er, also das war so, die 90er war auch wieder das Comeback von John Travolta irgendwie, aber ich fand Nicolas Cage halt eben immer ein bisschen spannender zu dem Zeitpunkt.
Ja, hat auch immer ein bisschen andere Rollen gehabt, würde ich sagen. Ne? Also auch in dem Film spielt er ja einen, wie soll ich es jetzt freundlich ausdrücken, einen sehr schwierigen Charakter, ne?
Ja, absolut. Also sowohl als auch,
ja.
Wenn man das schon mal sagen kann, ja.
Wie hat dir denn das Zusammenspiel oder, wenn man so möchte, das Gegeneinanderspiel von den beiden gefallen? Weil Screentime haben ja die beiden, also ich würde sagen 80-90%.
Das stimmt. Ich finde es, die beiden harmonieren auf der Leinwand brillant und deswegen, glaube ich, hat er auch bei den Kritikern so gut abgeschnitten. Ich denke, das wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen sein. Ja, also ich finde, das ist schon ein Team, wo ich mich gewundert habe, dass sie danach nicht häufiger zusammen irgendwo gespielt haben.
Ja, es hat schon gepasst, ne? Also Man hat schon richtig gemerkt auch, dass sie halt eine gewisse Klasse haben natürlich, aber bei den beiden auch im Verlauf des Films fand ich, dass man immer wieder gemerkt hat, wie die beiden miteinander agieren und dass es einfach so vom Spiel her, vom Schauspiel her auch einfach richtig, richtig gut passt, also richtig krass gecastet worden. Jetzt haben wir ja vorher schon gesagt, John Woo ist natürlich ein typischer John Woo-Fan-Film, muss man ja fast schon sagen. Zeitlupen und Tauben kommen vor.
Die weißen Tauben, da sind sie wieder. Ja, ja.
Ja, sind ja, das ist ja das, was er auch so ein bisschen symbolisieren möchte. Die Tauben sind ja so ein Symbol für Frieden. Ist es für dich in diesem Film auch passend gewesen? Also jetzt nicht nur die Tauben, sondern so diese Action, die stattgefunden hat. War das für dich genug Action sogar? Oder hättest du gesagt, noch mehr?
Nö, also ich fand eher, ich muss sagen, die Action hat mir ausgereicht, ja, ich fand dieses Spiel, wo die Action gar nicht kam, und da werden wir gleich, wenn wir in den Spoilerbereich kommen, mit Sicherheit nochmal reingehen, weil es gibt eine prägnante Szene, wo ich einfach finde, dass gerade Nicolas Cage so brillant agiert, ja, das habe ich danach so in der Form ganz, ganz selten bei irgendwelchen Filmen nochmal wieder gesehen,
ja.
Wo man diese Panik, dieses was passiert jetzt einfach ganz genau sieht, und ich finde, das hat er brillant gespielt. Also daher habe ich in diesem Fall eher auf die, also Action, klar, der ist ein Actionfilm, da musst du halt drauf gucken, aber gerade wo die Action nicht ist, muss man mal ein bisschen genauer hingucken bei diesem Film, finde ich.
Dann schieben wir die Anschlussfrage darauf noch ein bisschen auf. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Spoiler-Teil rein, weil da müssen wir definitiv noch ein paar Sachen besprechen. Wir jetzt gerade in der Handlung noch so ein bisschen was ausgelassen, nämlich warum der Film auch Face-Off heißt, denn sie kommen da auf die Idee, eben die Rolle von John Travolta, also Sean Archer, eben ins Gefängnis zu bringen zu dem Bruder von Troy, um eben herauszufinden, was da los ist. Aber jetzt kann er da natürlich nicht als Sean Archer rein, ne?
Das wird ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, dann wird er nichts aus ihm rausbekommen. Ja, weil Pollux ist tatsächlich so the brain, nenne ich es mal. Und der ist sowieso misstrauisch ohne Ende. Ja, also da muss man schon aufpassen. Und ja, dann finden die tatsächlich irgendwelche Ärzte, ja, die das Unmögliche möglich machen.
Was machen sie denn? Also ist vielleicht aus, auch, ich meine, es ist ein Film aus 1997. Ich habe mir schon da gedacht, meine Güte.
Ja, also das ist schon eine Geschichte, und man muss dazu sagen, ich habe das mal recherchiert, sie machen eine Gesichtstransplantation. Ja. Und die erste Gesichtstransplantation, ich weiß nicht, ob du das auch rausgesucht hast. Weißt du, wann die zum ersten Mal stattgefunden hat und wann die möglich war?
Nein.
2010.
Oh, so. Okay.
Also, der Film ist 13 Jahre seiner Zeit voraus. Ja, das muss man tatsächlich mal eben sagen. Und sie haben eine Gesichtstransplantation gemacht. Das heißt, es waren zwei FBI-Agenten, der Archer halt und das Ärzte-Team, die waren eingeweiht und haben halt Archer, also in dem Fall John Travolta, halt eben ihre Idee vorgetragen, dass sie halt eben das Gesicht runternehmen können, also abschneiden können, bei ihm wieder raufsetzen können. Der Körper wird dann angepasst und allen drum und dran. Und dadurch, dass der gute Troy ja im Koma liegt und eigentlich für die meisten schon tot war, war dann halt eben gesichtslos und das Gesicht von John Travolta wurde dann halt eben erstmal schön gesaved. Ja, so dass genau. Man dann danach, nachdem er die Info hat, einfach wieder zurückgetauscht werden kann und kann sein Leben leben und die Bombe wird entschärft. Alles gut, der Film wäre nach 20 Minuten zu Ende.
Ja, es ist ja quasi auch so ein bisschen die Thematik des Films, das konnten wir jetzt in der Handlung nicht so ganz sagen, sonst wären wir jetzt komplett in den Spoilern schon drin gewesen, dass die beiden ja quasi das Leben wechseln und dann gibt es ja den Punkt, wo für Sean Archer ja quasi auch keine Möglichkeit mehr besteht, zurückzukehren. Weil erstens Caster Troy aufwacht, plötzlich wieder lebendig ist und dann auch alle Leute, die mit der Operation zu tun hatten, umgebracht hat. Was hast du denn da gedacht, als es an den Punkt gekommen ist?
Also auch da fand ich, waren es ikonische Szenen, die man so in der Form noch nicht gesehen hat, weil er wacht ja auf ohne Gesicht, ist halt komplett eingepackt und ist ja auch erstmal völlig verwirrt, was da eigentlich los ist, ja, und dann guckt er in den Spiegel und hat kein Gesicht mehr, also das, auch das sind so die kleinen Punkte, wo ich sage, da brauchst du keine große Action, wenn du dann solche sensationellen Schauspieler hast, die das umsetzen können, und da habe ich schon gedacht, ey, Heidi Witzka, jetzt wacht er auf, was passiert denn wohl jetzt, und gut, da muss man jetzt kein Wissenschaftler sein und denkt, ja, der nimmt sich jetzt das Gesicht von John Travolta und dann bin ich mal gespannt. Was danach passiert, damit habe ich aber nicht gerechnet.
Ja, es ist dann schon auch interessant, weil ich mir dann gedacht habe, okay, sie spielen ja quasi so den jeweils anderen und bei beiden war es ja auch so, also sowohl bei John Travolta als auch bei Nicolas Cage, die haben ja im ersten Teil des Films auch wirklich sehr gezielt Bewegungen reingebracht, dass für die ZuschauerInnen das so ein bisschen klar wird, wer ist, um dann das Ganze dann zu switchen. Und ich finde, natürlich einerseits die Schauspielrolle generell ist ja schon krass, also das muss man können, aber dann in dem Film die Rolle des anderen Schauspielers anzunehmen und die ganzen Sachen, so der Gang, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, so die Mimik und teilweise auch die Art zu sprechen, das dann von dem anderen Schauspieler aufzunehmen, das fand ich super beeindruckend.
Ja, da sieht man auch die Klasse der beiden Schauspieler, muss ich auch sagen. Und kommen wir einfach zu meiner Lieblingsszene in diesem Film, die wir, glaube ich, besprechen müssen. Wir haben sie eben schon angeteasert. John Travolta kommt dann, also Caster Troy kommt als Sean Archer in das Gefängnis, ja, wo Caster Troy, der eigentlich Sean Archer ist, denkt, er kommt gleich raus und wird jetzt rausgeholt, weil er hat es tatsächlich geschafft, zu wissen, herauszufinden, wo die Bombe ist. Ja, war richtig froh und wartet jetzt darauf, halt eben befreit zu werden. Und dann geht die Tür auf und es kommt rein, er selber. Also er sieht sich praktisch und du siehst diese Panik, diese Verzweiflung, dieses, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich?
Ja. Ja.
Und ich finde, dass sie das wirklich auch richtig, richtig gut dargestellt haben und umgesetzt haben. Also für mich eine der ikonischsten Szenen der 90er Actionfilmjahre. Ja,
ja, da gibt es dann auch noch ein paar andere, finde ich, weil, also das auch natürlich, das stimmt. Eine, die mir noch so in Erinnerung geblieben ist, ist, als sie quasi, ja, der Showdown, der war ja dann zum Schluss, aber wo sie auch schon gegenüber sich standen und beide sich gegenseitig im Spiegel gesehen haben. Also interessant, dass der Spiegel nicht gleich kaputt war, das habe ich mir auch gedacht erst in der ersten Szene. Der ist ja danach erst kaputt gegangen, aber die Szene davor, als sie sich quasi gegenüber gestanden sind, sie haben ja jeweils gewusst, dass der andere auf der anderen Seite steht, aber sie haben sich selber gesehen und im Prinzip damit den anderen. Und wie man damit umgegangen ist, das fand ich auch schon sehr, sehr, ja, das war wirklich ikonisch.
Ja, also es gibt viele ikonische Momente in diesem Film, finde ich.
Ja. Ja.
Also man muss halt eben wissen, dass Sean Archer auch eine sehr, ja, pubertierende Tochter hat in dem Film und ich sag mal so, ohne Castor Troy wäre sie vielleicht, hätte sie sich nicht verändert, ja, und ja. Also da muss man auch sagen, es ist vielleicht auch mal ganz gut, in seine Haut zu wechseln, beziehungsweise seinen Körper, seine Ansichten mal walking in my shoes, ja, einfach mal in die anderen, im Leben des anderen schauen.
Ja, es beeinflusst ja dann auch die Beziehung zu seiner Frau, zu Eve Archer. Wie fandest du das dargestellt? Weil das hat sich ja auch dann schon ein Stück gewandelt im Film.
Das stimmt, auch da sieht man das ganz gut. Also die natürlich auf der ersten Seite als Castor, als Sean Archer dann zu Hause kam. Auch eine sehr lustige Szene, dass er erst am Haus vorbeifährt, während sie gerade rauskommt. Finde ich sensationell. Ja, also auch das war tatsächlich sehr, sehr lustig. Und ja, ich finde, auch der Humor spielt da eben mit. Und da hat man dann schon so gemerkt, dass sie sich schon gewundert hat, ja,
ja.
Was da so los ist. Aber ich sag mal so, das Sexleben der beiden war jetzt nicht auf dem Höhepunkt, um es mal so auszudrücken. Und auch das hat Castor Troy wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Feuer entfacht in der ganzen Geschichte.
Ja, und auch generell fand ich vor allem da auch interessant, wie so die Leute drumherum auf beide reagiert haben. Weil man hatte ja schon immer das Gefühl, also hast du gesagt, Eve hatte schon irgendwie so sich gewundert, was ist jetzt los mit Sean? Auf der anderen Seite, Pollux Troy, der hat ja auch irgendwie von Anfang an mehr oder weniger gemerkt, also mit Castor ist irgendwas nicht richtig, oder?
Genau, also auch da die Gefängnisszene, wo er sich erstmal, ja, wo er auch gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht, ja, und wo John Travolta im Körper von Castor Troy, also im Körper von Nicolas Cage, einfach nochmal gucken musste, okay, jetzt muss ich auch so agieren. Ja, wie Castor Troy, damit es hier wirklich auch zu 100% rüberkommt, was ich hier vorhabe. Und das hat er dann, da hat er auch geschnallt, okay, ich muss mehr geben und ich muss, glaube ich, hier auch mal jemanden richtig vermöbeln, damit das auch wirklich passt. Ja.
Ja, ich habe ja schon vorher angesprochen, es kommt ja dann ganz zum Schluss, nachdem, also das ist auch wieder so John Woo-typisch, ne? Diese ganzen Explosionen, die es dann gab auf dem Wasser. Und ich habe eigentlich so, weil, wie gesagt, von Mission Impossible 2 noch so inspiriert, ich habe immer gewartet, wann Tom Cruise da irgendwie in der Luft mit seinem Motorrad daherkommt, weil es war ja wirklich, wirklich auch die Darstellung richtig gut. Wie fandest du denn so das Ende? Weil ich habe mir dann schon gedacht, ab einem gewissen Punkt, wie wollen sie das denn jetzt lösen? Stirbt einer von beiden? Wie wird das alles sein? Sie haben ja dann den Showdown da, eben nachdem ungefähr alles explodiert ist auf dem Wasser, was da ihnen im Weg war. Und im Endeffekt ist es ja so, dass Sean sein Gesicht dann wieder zurückbekommt, indem er Castor Troy tötet. Ist es ein Ende für dich gewesen, das dem Film auch würdig war? Oder hast du vielleicht weißt du es ja noch, wo du es das erste Mal gesehen hast, mit einem anderen Ende gerechnet?
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ihn jetzt auch nochmal nachgeschaut. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich bin zwischendurch eingeschlafen.
Was?
Ja, unglaublich, ne? Also das ist Wahnsinn. Ich schlafe in letzter Zeit häufiger ein bei Filmen. Ist egal. Ist eine andere Geschichte. Und denke mir, dass das Ende so gut ist, wie es ist. Also so ikonisch auch da wieder das Ende ist und die Tauben wieder zustande kamen, ich finde es einfach sensationell, wie er das einfach durchzieht.
Ja, ich finde es toll.
Ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich finde es ist ein gutes Ende.
Vor allem als John Travolta, also Sean Archer, dann so wieder mit seinem alten Gesicht, so, ich glaube, die Sonne ist gerade untergegangen im Hintergrund. Und also so eine völlig inszenierte Szene, dann wieder nach Hause kommen. Da habe ich schon gedacht, ach, also da haben sie jetzt ja wirklich in die Schamkiste komplett reingegriffen, oder?
Das stimmt. Und dann einfach auch nochmal, ja, komm, den letzten Punkt wollen wir den Zuschauern, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, noch nicht nehmen. Aber ja, ich finde es auch eine sehr rührende und emotionale Geschichte zum Schluss.
Ja, ja.
Also das es stimmt. Hat mich rundet einen nochmal ab, wenn man emotional dabei ist bei solch einem Film.
Ja. Ich habe ja vorher so einen Punkt angedeutet oder auch den erklärt, als sie quasi ja operiert worden sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich finde schon, dass es, bis es zu diesem Punkt kommt, dass es schon ein bisschen dauert. Also der Film hat da schon ein paar Minuten eben gedauert. Wie würdest du denn so die generelle Geschwindigkeit oder Erzählgeschwindigkeit des Films einschätzen? War das gut? Weil wir reden jetzt von einem 2 Stunden 18 Film. Wir sagen ja bei uns immer, so die optimale Länge eines Films ist so um die 2 Stunden. Gut, die 18 Minuten, okay. Aber fandest du, dass er auch jetzt im Rewatch, den du jetzt ja schon ein paar Mal gesehen hast, ein paar Längen hatte?
Ja, doch schon. Also
da, wo die Action nicht passiert ist. Da, teilweise.
Ja, ja, manchmal auch bei mir dann wahrscheinlich auch manchmal, wo Action passiert, ja, muss ich auch fairerweise dazu sagen. Klar, also ich wäre nicht eingeschlafen, wenn der Film nicht irgendwo Längen hätte.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Und klar, bei einem Film, den du auch kennst, weißt du vielleicht auch, dass du die ein oder andere Action-Szene jetzt nicht noch zwingend brauchst. Also daher doch, also ich glaube, man könnte ihn kürzer machen. Ich finde es trotzdem perfekt, weil ich glaube, du brauchst einfach diesen Einstieg, bis es zu der OP kommt, um halt eben diese, du hast es vorhin so schön gesagt, um halt eben zu zeigen, was macht den einzelnen Charakter aus. Also nicht nur optisch, sondern genau, halt eben auch gestentechnisch, ne? Voice-over-technisch. Also das sind schon so die Punkte, wo es wichtig war, da nochmal ins Detail zu gehen. Das kostet natürlich viel Zeit bei so einem Film. Und ja, dann bist du halt der Action-Papst aus Asien und kannst da auch nicht drauf verzichten, weil da wirst du dran gemessen, ja, in den meisten Fällen. Und ja, dann hast du halt eben 2,20 durch.
Ja, um die Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, weil wir ja da auch ein bisschen über die Action im Film gesprochen haben. Ich habe ja gefragt, was für eine Art Film das ist. Und wir haben es bei uns im Podcast ja auch oft, dass wir es nicht so genau definieren können. Was ist es denn für dich? Ist es eher ein Thriller, ein Drama, ein Actionfilm oder irgendwie eine Mischung daraus? Kann man das irgendwie definieren? Ich finde es sehr schwierig bei dem Film, weil er ja sehr viele Elemente von allem hat. Ein Horrorfilm ist es jetzt nicht.
Nee, das stimmt. Also das kann man ganz klar sagen. Und eine reine Komödie ist es auch nicht. Aber ich finde, es ist tatsächlich komödientechnisch auch. Also er hat wirklich einige Lacher dabei. Das muss ich sagen. Ich finde, es ist schon Thriller.
Mhm.
Ja. Also wenn ich das jetzt prozentual aufteilen würde, würde ich sagen, es ist 60% Thriller und 20% Komödie und 20%, na, es ist schon mehr Action drin als 20%.
Ja.
Naja, aber ihr wisst, was ich sagen will.
Ja, vor allem im letzten Teil des Films, wir sind jetzt aus den Spoilern ja raus, kann man ja schon mal sagen, also der ist wirklich was die Action angeht, also da sieht man dann doch schon einiges. Jetzt hast du ja gesagt, ist ein Rewatch bei dir, hast ihn ja schon ein paar Mal gesehen. Wie war es denn so, der Rewatch? Ist es etwas, oder ist es so ein Film, wo du sagst, kannst du dir immer wieder anschauen, oder ist es vielleicht doch ein Film, der ein bisschen von der Qualität abnimmt, wie je öfter man es sieht oder ihn sieht, weil man halt auch den Twist schon kennt?
Ja, also ich freue mich immer wieder auf bestimmte Szenen in dem Film und trotzdem ist es so, dass man mit der heutigen Technik das, glaube ich, nochmal ganz anders hinkriegen würde und nochmal greifbarer macht. Mhm. Also das ist so ein Ding, der hat zu seiner Zeit funktioniert. Ich glaube, wenn du ihn heute genau so machen würdest, hättest du nie die über 90% bei den Kritikern. Ja, wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte, würde ich momentan einschätzen.
Okay.
Würde ich denken, aber das ist ja alles Vermutung. Also ich glaube, dass das hat nur in den 90ern so funktioniert, wie er funktioniert hat.
Ja. Ist er denn gut gealtert, deiner Meinung nach?
kann ich nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Also ich gucke ihn mir gerne nochmal wieder an. Es ist jetzt nicht einer, den ich mir jedes Jahr anschaue. Ich bin sowieso nicht derjenige, der Großfilme wiederholt sich reinzieht. Aber auf dem Zeitraum finde ich, also ich glaube in 20 Jahren, wenn wir nochmal wieder irgendwie drüber sprechen, dann würde ich immer noch sagen, es war einer der besten Actionfilme der 90er Jahre.
Ja, ich fand auch, also ich habe ihn ja jetzt nicht gerewatcht, aber jetzt das erste Mal gesehen. Und natürlich merkt man schon an bestimmten Punkten, in welcher Zeit man sich befindet. Das ist ja auch ganz klar. Aber ich finde, er funktioniert halt trotzdem. Also ohne, dass man jetzt irgendwelche Sachen aus der Jetztzeit braucht, ist es trotzdem ein Film, der im Prinzip auch heute noch so funktioniert. Ich habe mich halt gefragt, wie wirkt der im Kino? Ich glaube, ich persönlich, dass der im Kino, wenn man den jetzt das erste Mal sieht im Kino, dass der da schon noch mal mehr punktet. Glaubst du auch?
Glaube ich auch, ja. Wär ich bei dir. Ich glaube, sie würden die ein oder andere sexistische Szene anders machen. Ja, also ich erinnere da an Nicolas Cage, der als Pfarrer vor dem Chor auftaucht und ja, das ein oder andere von sich gibt und macht. Ich glaube, das würde man heute auch anders setzen. Also daher, das ging, glaube ich, auch nur in den 90ern, das so umzusetzen. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe gelesen, dass tatsächlich Paramount irgendwie seit 2019 an einem zweiten Teil arbeitet. Ja, genau so reagiere ich auch, weil ich weiß nicht, ob man das tatsächlich noch so hinbekommt. Aber ich würde gern wissen, wie sie sowas umsetzen würden. Also interessieren würde es mich schon.
Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir in die Bewertung des Films. Denn wir haben jetzt schon so viele positive Dinge auch genannt. Gibt es denn irgendwas, was dich vielleicht ein bisschen geärgert hat? Oder wo du sagst, das ist jetzt nicht so gut gewesen, was du in deine Bewertung mit einfließen lassen könntest?
Ich glaube, ich muss aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, um den nächsten Spruch hinterher zu hauen. Mich hat der Film damals gefesselt, mich fesselt er heute noch. Wie gesagt, ein bisschen von der Länge her, gerade im letzten Drittel, glaube ich, kann man den ein bisschen kürzen noch. Und dann ist das für mich weiterhin, ich weiß nicht, wie viele Popcorn-Tüten?
Es gibt eine kleine, mittlere oder große Popcorn.
Dann würde ich tatsächlich für die 90er Jahre eine große Popcorn packen,
ja. Ja, ich bin da auch voll und ganz dabei, weil ich habe es vorher schon gesagt, die zwei Schauspieler sind einfach legendär in dem, was sie tun, dieses sich selbst spielen, dann jeweils den anderen, das anzunehmen, das ist schon, glaube ich, die große Kunst des Schauspiels und das ist das, was wir halt in diesem Film auch sehen und ich finde genau dieser Aspekt, dass sie sich halt gegenseitig spielen, das überwiegt bei mir tatsächlich. Ist jetzt gar nicht so die Action, kann man sicherlich auch als Punkt nennen, dass da viel passiert. Aber für mich ist es tatsächlich so, das Schauspiel zwischen John Travolta und Nicolas Cage ist einfach erstmal unfassbar gut funktioniert. Und man sieht, finde ich, dann in irgendeinem Punkt auch den jeweils anderen in dem anderen drin. Und da sind wir dann halt tatsächlich dabei, dass es schon irgendwie ein bisschen was Besonderes ist, weil das ist was ich so in anderen Filmen bisher, also so diese Kreativität auch, ne, in anderen Filmen nicht so gesehen habe. Ist es vielleicht aber auch so ein Punkt, vielleicht eine Frage noch angeschlossen zum Abschluss, dass das so ein bisschen Stil auch der 90er Jahre war, auch sowas auszuprobieren. Es gibt jetzt auch noch kreative Filme, aber ja. Es ist irgendwie ein bisschen anders. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wäre Matrix erst gekommen, würde dieser Film noch ganz anders laufen. Also ich glaube, dass die Matrix einfach hat ja auch nochmal die Filmwelt verändert. So.
Ja.
Ich finde, dieser Film hat auch nochmal die Actionwelt, finde ich, ein bisschen mitgenommen und hat eben diesen Twist, glaube ich, nochmal mit reingepackt. Und deswegen, ja, bin ich bei dir. Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar habe ich auch gelesen, dass statt Travolta und Nicolas Cage zwei andere Schauspieler eigentlich erst eingeplant wären.
Ja.
Und da würde ich mal gerne wissen, was du dazu sagst. Und zwar Schwarzenegger und Stallone waren eigentlich für die Hauptrollen gedacht.
Interessant.
Interessant. Würde das nämlich nochmal wieder ganz anders laufen lassen. Ich bin mir aber, und das frage ich mich die ganze Zeit, ich meine, das ist auch wieder hypothetisch, ich glaube, so wie es gelaufen ist, haben sie sich für die richtigen Schauspieler entschieden.
Ich glaube auch. Ich glaube, man hätte tatsächlich in Teilen oder in großen Teilen vielleicht auch einen anderen Film bekommen. Weil, also nicht, weil ich es den beiden jetzt nicht zutrauen würde, überhaupt nicht. Also ich würde den beiden es schon zutrauen, auch das gut zu spielen. Aber ich glaube, für das, wahrscheinlich wie es das Drehbuch auch war, waren einfach Travolta und Cage besser. Also ich glaube, da hätte man tatsächlich ein bisschen was, ich weiß nicht, ob man es verändern hätte müssen, aber ich glaube, es wäre einfach ein anderer Film gewesen. Es sind einfach zwei andere Darsteller und die es bestimmt auch gut gemacht hätten, aber ich glaube, wir hätten dann einen etwas anderen Film bekommen, oder?
Ich glaube auch, ja, ich glaube auch. Also das ist genau, ich glaube, da wäre der Augenmerk noch mehr auf der Action gewesen.
Ja.
Und hier, wie gesagt, finde ich, und du hast es ja eben auch bestätigt, sind halt eben auch die kleinen Details für diesen Film unfassbar wichtig und einfach super umgesetzt. Und ja, da sieht man einfach, dass gerade auch ein John Travolta einfach ein absoluter Star ist auf seinem Gebiet. Wobei, er hat ja deutlich nachgelassen, aber in dem Film war er sehr, sehr gut.
Ja, also ich sehe ihn, also sowohl ihn als auch Nicolas Cage eigentlich immer sehr gerne. Nicolas Cage habe ich zuletzt gesehen in, ach, wie hieß der Film jetzt?
Das war der Horrorfilm?
Ja, dieser Dracula. Nee.
Nee, alles klar.
Ich schau mal ganz kurz.
Ich weiß, wen du meinst. Ich weiß,
Renfield. Renfield.
Ja, Renfield, ja.
Nicolas Cage habe ich jetzt erst, oh Gott. Also was heißt erst, ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, 2 Jahre her in Renfield gesehen, auch mit Nicholas Holt, der jetzt gerade Lex Luthor spielt in Superman. Ja. Also der Film hat mir jetzt nicht so gut gefallen tatsächlich, es lag aber jetzt nicht an Nicolas Cage, sondern so generell der Film, den fand ich, hast du den gesehen?
Ja, Renfield? Hab ich auch gesehen.
Hat er deinen Humor getroffen?
Nee. Tatsächlich nicht. Also, okay. Das ist für mich auch einer, wo ich denke, oh mein Gott, den muss man auch nicht machen.
Ja. Ja, und John Travolta, also hast ja auch schon ein paar Filme gesagt. Ein Film, der für mich immer so ein bisschen unterm Radar ist oder der für mich ein bisschen underrated ist, ist Born to be Wild. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Das ist, finde ich, so, wenn ich an John Travolta denke,
Mit
ist jetzt auch schon ein bisschen her, 2007. Aber ja. Das ist ein super witziger Film. Es sind auch einige andere DarstellerInnen dabei, die man auch noch kennt. Also Tim Allen unter anderem und William H. Macy unter anderem. Martin Lawrence auch, sehe ich gerade. Ray Liotta. Also das ist wirklich Marissa Liotta Tomei. Also, es ist unfassbar eigentlich der Cast von dem Film. Und den wollte ich noch gerne nennen, weil das ist auch so einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich mit John Travolta. Mhm. Den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Dann kommen wir jetzt kurz zum Film für nächste Woche. Nächste Woche haben wir nämlich wieder einen Gast, nämlich Marco von Flimmerkiste mit Marco ist wieder bei uns. Und
schöne Grüße.
Schöne Grüße. Und wir schauen einen Film an. Den habe ich bisher auch noch nicht gesehen, weil er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht im Kino läuft oder lief. Wir schauen uns, und das wird dich selbstverständlich sehr freuen, den Horrorfilm Bring Her Back an, den sollte man sicherlich anschauen im Horrorgenre, denn die Regie haben die gleichen beiden geführt von dem Film Talk to Me. Deswegen, da sind die Erwartungen schon sehr, sehr groß, nachdem ich ja von Together sehr enttäuscht war, Weapons ganz gut fand jetzt. Und jetzt kommt der nächste Horrorfilm im August, Bring Her Back, den werden wir nächste Woche besprechen. Hast du da auch schon?
Da haust du aber ein bisschen was raus, ja? Da haust du aber ein bisschen was raus. Also,
ja.
hier, wie hieß der? Together fandest du nicht gut?
Nein, fand ich nicht gut. Den haben wir letzte Folge besprochen, mit Marco auch schon zusammen und da hatte ich einiges zu kritisieren.
Okay, sehr gut, dann brauche ich mir den schon mal nicht angucken. Und jetzt, ich bin, also für alle, die mich jetzt nicht kennen, also Helmut weiß das und das war ja gerade schon, ich bin nicht so der Horrorfan, ja. Aber, und ich schwöre dir, meine TikTok-Page, meine For You-Page ist voll mit Weapons, ja.
Ja.
Also ich sehe nur noch Leute, die so irgendwie durch die Straßen laufen.
Tatsächlich, ja? Ist das so ein Trend jetzt.
Das ist Wahnsinn, ja. Und nur Trailer von dem Film und ich bin kurz davor ins Kino zu gehen, weil alle wahnsinnig ausgeflippt sind.
Ja.
Und gesagt haben, es ist das Beste an Horrorfilmen, was sie jemals gesehen haben. Und jetzt sagst du gerade, naja, geht so.
Ne, also der Together, der war tatsächlich nicht so gut. Der Weapons war besser. Den fand ich
besser,
ganz gut.
Ja.
Besser, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein genre-definierender Horrorfilm ist. Also Horrorfilm ist er schon, finde ich. Der hat schon sehr viele Elemente und wo ich jetzt meistens auch, also man muss ja dazu sagen, Horror ist ja so eins meiner Lieblingsgenres und da setze ich natürlich die Lupe immer ein bisschen näher dran an. Deswegen, der hat schon sehr, sehr gute Elemente auch drin, der hat einen Twist drin und sehr wenige Jumpscares. Die allerdings sind sehr gut gesetzt. Also man kann es ja mal als Element einbauen, aber da hatte mich der Film schon ein, zweimal. Also der hatte so zwei, drei, vielleicht sogar zwei nur richtig derbe Jumpscares, die aber wirklich gut gesetzt waren. Da sage ich dann, da bin ich dann wieder okay damit. Insgesamt von der Story her auch vollkommen in Ordnung. Das, was ich bei Together, ihr habt es ja letzte Woche gehört, bei uns so ein bisschen bemängelt habe, waren so ein bisschen die Lücken in der Logik und auch für mich in der Story. Und da macht Weapons, finde ich, einen viel besseren Job. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt der beste Horrorfilm des Jahres ist. Es ist einer der besten tatsächlich, das muss man schon sagen. Aber ich glaube, Bring Her Back, wie gesagt, mit den beiden Regisseuren Danny Filippo und Michael Filippo, die mit Talk to Me etwas ganz, ganz Neues geschafft haben. Einer, finde ich, vielleicht sogar der beste oder meiner Meinung nach der beste Horrorfilm in den letzten 10 Jahren. Da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt. Stunde 44 sehe ich gerade, ab 18. Also, Jansi, also Weapons musst du zuerst mal gucken. Ich glaube, den kannst du schon schauen.
Also das macht mich wirklich an. Also ich spüre, dass ich Bock habe, da reinzugehen. Auf der anderen Seite habe ich tierischen Schiss. Aber vielleicht mal gucken. Vielleicht kriege ich hier jemanden. Wäre ich in München, ja, würde ich euch an die Hand nehmen und mit euch reingehen, glaube ich.
Wird auch definitiv nochmal da reingehen in den Film. Also das ist klar. Sehr ja. Schön. Dann, bevor wir noch zum Abschluss ein paar Worte natürlich zum Podfluencer Festival verlieren, hast du noch irgendwas, was wir zu Face Off sagen müssen? Hast du noch irgendwas für unsere HörerInnen, wo du sagst, das müssen wir definitiv, muss noch loswerden innerhalb des Podcasts?
Nee, also zum Film nicht. Ich glaube, da haben wir alles gesagt und das läuft. Also 90er Jahre war die Hochzeit, find ich zumindest, auch von Nicolas Cage. Also ich hoffe, er kommt jetzt wieder mit guten Filmen, ja. Und freue mich tatsächlich, wenn wir den nächsten Nicolas Cage-Film irgendwie nochmal besprechen. Keine Ahnung, ob es dann The Rock ist oder Con Air oder was weiß ich was. Mhm. Also da gab es in den 90ern ja unfassbar viele, wo ich sage, die waren richtig gut. Bin ich sehr gespannt. Nee, und ansonsten freue ich mich. Ja, ja. Ich freue mich einfach aufs Podfluencer Festival.
Definitiv. Ganz kurz noch zum Film. Budget hatte der 80 Millionen, ist auch schon für die 90er Jahre, muss man sagen, schon gut. Hat aber auch über 245 Millionen eingespielt. Insofern, auch da kann man sagen, richtig, richtig gut. Bestätigt das ja da das,
nicht,
was wir auch gesagt haben. Auch
das
mit Zahlen.
Dass da nicht schon eher eine zweite Folge von gekommen ist, ein zweiter Film, wundert mich bei den Einnahmen. Ja.
Tatsächlich. Dann reden wir ganz kurz über das Podfluencer Festival. Wir sind jetzt schon im September und damit ist die Early Bird Phase erstmal oder ist ausgelaufen. Das Podfluencer Festival ist ja in München dieses Jahr im Oktober. Auf was freust du dich denn am meisten?
Ich freue mich tatsächlich, euch alle zu sehen. Also das ist ja die Standardantwort eigentlich, die jeder gibt so. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, auch ganz viele neue Leute kennenzulernen, die bisher noch nicht da waren. Ich merke, dass da auch einige an Leute kommen, die selber keine Podcasts machen bisher, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, das wird eine ganz spannende Mischung, wie sich das so verbindet mit den Podcast-Nerds. Ja. Da freue ich mich auch drauf, auf dieses neue Erlebnis praktisch. Ja, und ganz viele tolle Workshops und eine tolle Zeit in München.
Kann ich natürlich nur so zurückgeben, weil das ist so der Punkt in dem Jahr, wo wir uns halt alle nicht nur online treffen, sondern auch wirklich in person. Und das ist natürlich das Schönste an diesem ganzen Projekt. Und du hast schon gesagt, dieses Netzwerken. Selbst wenn man sagt, man hat jetzt noch keinen Podcast, ich würde sogar sagen, für Leute, die gar keinen Podcast haben, aber da mit den Gedanken spielen, einfach hingehen und da bekommt man schon einen sehr guten Eindruck. Nicht nur über die Workshops, die sind natürlich auch erstklassig, die Live-Podcasts, die es da gibt, aber vor allem auch mit den Leuten, die da vor Ort sind. Wir sind vor Ort und da kann man sich einfach offen austauschen, was auch so die Problematiken sind. Vielleicht muss man ja auch drüber reden, aber was auch das Schöne an der ganzen Geschichte ist. Und ich meine, wir wären beide keine Podcaster, wenn das Schöne nicht überwiegen würde, ne?
Das stimmt. Und ich glaube, jeder hat die Möglichkeit dort vom Producer über Cutter, über Hosts jeglicher Art einfach in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Und das ist, wo gibt es das sonst, ja? Und dann haben wir noch eine geile Party dabei. Also dementsprechend Early Bird Tickets waren eh viel zu günstig, ja, also die normalen Tickets.
Habe ich schon öfter gehört, ja.
Ja, ist so, und die normalen Tickets sind tatsächlich auch erschwinglich, und ich sag mal so, was ihr da alles für bekommt, da ist es fast umsonst, ja, also kommt ja auf jeden Fall vorbei, wie Helmut sagt, es lohnt sich für jeden und jede.
Ja, ja. Absolut. Weitere Infos natürlich bei uns in den Shownotes, da findet ihr den Link zu den Tickets, als auch generell so zu dem Podfluencer, zu dem Podfluencer Festival, und wir zwei haben ja die große Ehre, das Ganze zu moderieren, da freue ich mich auch schon wieder extrem drauf.
Ich freue mich wieder. Ja, das machen wir diesmal noch besser als im letzten Jahr, ja, da haben wir schon gestartet, und diesmal werden wir, wahnsinnig umwerfend sein. Und ich habe gehört, du ziehst auch deine Lederhosen an, und dann machen wir das im Doppelpack.
Wer hat das denn gesagt?
Ach, warst du das gar nicht? Naja.
Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ja, sehr schön. Ja, dann, Jansi, vielen lieben Dank für deine Zeit, dein Podcast-Projekt. Gefühlsrichtig Podcast-Show werden wir natürlich auch in die Shownotes nehmen, gerne da auch reinhören. Ihr released ja alle 2 Wochen eine wirklich sehr, sehr schöne Episode. Liebe HörerInnen, da definitiv auch reinhören, und ja, spätestens Ende Oktober uns dann treffen. Wenn das Argument ist, ist es natürlich auch sehr schön, beim Podfluencer Festival 2025 in München in der Feuerwerkfunkstation. Danke dir, Jansi, für deine Zeit.
Danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte und Vicky, ich hoffe, gebührend vertreten konnte.
Absolut. Schöne Grüße in den Urlaub.
Genau.
Also, bis denn.
Stay tuned.
Das war Popcorn zum Mitnehmen mit Vicky und Helmut. Alle Sounds sind selber aufgenommen. Bis zum nächsten Mal.